möchte zuerst beten. Lieber Vater, ich danke dir für deine Gegenwart in unserer Mitte. Durch Jesus und durch deinen Geist bist du hier gegenwärtig. Ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Und wir wissen, dass du hier bist, wir wissen, dass deine Gegenwart mit uns ist und wir bitten dich, sprich du durch mich, Vater, und wirklich das, was du mir auf dem Herzen gelegt hast, das möchte ich weitergeben. Ich möchte dein Wort weitergeben, dein Wort anwenden für diese Zeit, für diese Gemeinde, Vater, für die Gemeinde hier in Ettenheim. Danke dir für deine Liebe, für die gute Gemeinschaft, die wir bis hier hatten, Vater. Und ich bitte dich, dass du uns weiter hilfst, dass wir unserem Herzen öffnen, dass wir uns aufmachen und wirklich von dir empfangen, was du für uns heute Morgen hast. Amen. Amen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Amen, amen. Und ich möchte mich bedanken bei Patrick, bei der Gemeindeleitung für das Vertrauen, was ihr mir geschenkt habt. Auch ihr habt mich schon zweimal jetzt eingeladen in diesem Herbst und ich bin dankbar dafür. Und ich möchte auch euch als Gemeinde segnen und ich wünsche euch wirklich, dass ihr wächst, dass ihr wirklich geistlich und auch so, dass mehr Leute in die Gemeinde kommen, dass sie Jesus kennen und dass eure Familien wachsen und dass ihr wirklich das, was Jesus sagt im Johannes 10 und 10, erlebt. Ich bin gekommen, dass meine Schafe Leben haben und zwar Leben in Überfluss. Deswegen hat er alles auf sich genommen, die Fleischwerdung, die Kampf, ein Leben ohne die Sünde zu leben, ein perfekter Opfer für Gott zu sein oder ein hohen Priester zu sein nach dem Order von Melchisedek. Er erlitt so viel Leid und starb einen furchtbaren Tod am Kreuz. Er ist am dritten Tag auferstanden, von dem Toten und zum Himmel hinabgefahren. Er sitzt zum Rechten Gottes, der Vater, und tut Fürbitte für uns jeden Tag. Wirklich, um dass wir dieses Leben zu haben, dieses Leben zu genießen. Und ich möchte das definieren, weil Patrick sagte, vielleicht können ja Leute verstehen, du meinst, das kann ja auch falsch interpretiert werden. Ich bin kein Wohlstandsprediger, also ich predige nicht dieses Leben, wenn du gibst deinen Zehnten oder wenn du irgendwie, weiß was ich, dich in Gottes Reich investieren, dann wirst du gesegnet, du wirst dieses Leben haben, du wirst keine Krankheit haben, du wirst reich sein und sowas. Nein, das meine ich nicht. Ich meine damit, dass das Leben zu genießen und das Leben zu erfahren, die wir kreiert und nicht nur kreiert, von neu geboren worden sind. Gott hat uns kreiert, aber er hat uns auch von neu geboren, sodass wir ein Leben genießen, ein Leben erfahren, ein Leben, die wirklich nur uns Jesus geben kann. Und dieses Leben ist wirklich unsere Berufung zu erlangen hier auf der Erde. Jeder, der neu geboren ist im Reich Gottes, hat eine Berufung. Es muss nicht jeder ein Pastor sein oder es muss nicht jeder ein Lobpreisleiter oder andere Dienste, Lehre oder wir alle, wir sind Teil des Leibes. Und ihr wisst ja, ihr könnt mich sehen, all meine Glieder haben eine Bestimmung. Und so ist das auch im Reich Gottes. Und Gott hat eine Bestimmung für dich persönlich. Du bist einzigartig, niemand ist wie du und Gott hat wirklich eine Bestimmung für dich. Und oft, manche finden diese Bestimmung, leben in dieser Bestimmung, manche Christen suchen immer noch. Und ich wünsche mir, dass du wirklich in diese Bestimmung hineinkommst. Das ist so persönlich für dich. Aber es gibt auch eine allgemeine Bestimmung, das habe ich letzte Mal gepredigt, die hier waren. Ihr könnt euch noch erinnern, was war das höchste Ziel eines Christens? Genau, Jesus ähnlicher zu werden, das ist die Bestimmung. Und das erfüllt mich, das gibt mir Leben, das hilft mir wirklich, ein Leben zu leben. Ich möchte euch ein Bild vor Augen darstellen. Stellt euch vor, so ein Sportler irgendwo in einem, sagen wir mal, ein Fußballer, er rennt 95 Minuten, ist volles Leben, sein Leben pulsiert in ihm. Und das, somit verstehe ich so ein bisschen, ein Leben zu leben in Überfluss. Und stellt euch vor, als ein Gegensatz dafür, jemand, der wirklich irgendwo in einer Intensivstation lebt. Er lebt so noch mit Kabel und mit Schläuche angeschlossen. Er ist zwar noch am Leben, aber die Frage ist für uns und für euch, welche von dem hat wirklich ein Leben in Überfluss? Der Sportler oder der Patient im Krankenhaus? Und oft, viele von uns, viele Christen leben einfach nicht in dieser Dimension. Leben einfach nicht das, was Jesus für uns gedacht hat. Er sagte, ich bin gekommen, dass meine Schafe Leben haben, und zwar Leben in Überfluss. Und ich weiß, Patrick hat darüber gepredigt, ich höre manchmal die Predigten im Internet von euch, und er hat darüber gepredigt, ich bin der gute Hirte und ich bin das Tor zu dem Schafe und so. Und er hat es euch so erklärt, wie das funktioniert. Aber wisst ihr, in demselben Vers von Johannes, im ersten Teil, wir haben ja nur das zweite Teil gelesen, Jesus ermahnt uns von dem Dieb. Und er sagt so, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Das heißt, der Dieb kommt, um dieses Leben, was uns Jesus geben will, zu rauben. Er kommt, um zu töten und sogar zu verderben. Und hier handelt es sich um eine Konstruktion. Also Jesus sagt, er kommt, um zu stehlen erst, dann zu töten und zum Verderben. Verderben ist hier nicht, er kann uns nicht mehr töten. Verderben und töten ist irgendwie was anderes. Das sind zwei verschiedene Wörter, auch im Griechisch. Und damit wird auch nicht nur, es wird Verderben auf die ewige Ebene gemeint. Der Dieb kommt, um zu stehlen, um zu töten, um uns ewig zu verderben. Und das, aber Jesus sagte, aber ich bin gekommen, dass meine Schafe Leben haben, und zwar Leben in Überfluss. Und wirklich, um unser Leben zu schützen von diesem Dieb, müssen wir wirklich wachsam sein und unterscheiden zwischen der Dieb und Jesus. Weil oft hört sich die Stimme nicht so, wir erkennen oft nicht. Wir wissen, dass der Satan, der eigentlich der Dieb hinter das alles ist, er kann zu uns kommen als ein Engel des Lichts. Er kann sich verstellen. Und wir müssen wirklich das identifizieren. Und Satan wird auch als Luzifer gemeint. Und Luzifer, wortwörtlich übersetzt, heißt der Verblender. Und er kommt in verschiedenen Arten und Weisen zu uns, und die wir manchmal nicht erkennen. Und ich möchte für uns lesen 1. Korinther 10, 19, 20. Und in dieser Passage, da identifiziert Paulus für uns, Paulus war ein schlauer Mann, und wir wissen, Gott hat ihn wirklich inspiriert, wenn er das geschrieben hat, und er sagte, was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden, das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Also hier identifiziert Paulus für uns und entlarvt uns den Dieb. Versteht ihr, oft der Satan kommt nicht und dass wir ihm anbeten. Wer würde jetzt Satan anbeten, wenn er jetzt kommen würde? Oder viele Christen sind keine Satanisten. Satanisten ist etwas ganz Extremes. Aber der Satan kommt verkleidet als Götzen. Und Paulus identifiziert, sagte ganz klar hier, der Dieb sind diese Götzen. Und der Satan möchte einfach nicht erkannt bleiben, werden. Er will lieber hinter der Kulisse bleiben. Und durch diesen Götzen will er uns diesem Leben rauben. Paulus hatte ganz klar bei den Korinther gesehen, die Korinther hatten Probleme mit den Götzen. Und ich möchte noch ein paar Bibeltexte bringen, weil ich glaube, das ist das Problem unserer Zeit. Es war das Problem der Israeliten damals. Also wenn ihr euch anguckt, das Alte Testament, das größte Problem der Israeliten waren die Götzen. Von Anfang, als sie sich als Volk irgendwie gewachsen sind und bis zum Zeiten Jesus, sie hatten immer dieses Problem. Und 1. Johannes 5, 21 sagte Johannes, Kinder, hütet euch von dem Götzen. Und 1. Korinther, Paulus ist noch aufdringlicher und sagt, flieht vor dem Götzen. Das war sehr wichtig, weil diesen Götzen rauben uns von diesem Leben in Überfluss. Was passiert, wenn wir Götzendienst treiben? Wir werden in das verwandelt, was wir anbeten. Und dafür möchten wir noch Psalm 115, Verse 4 bis 8 lesen. Also sag mir, was du anbetest, und ich sag dir, was du bist. Habe ich auch letztes Mal, wenn ihr euch noch erinnert, in meiner Predigt, sag mir, was du anbetest, und ich sag dir, was du bist. Psalm 115, 4 bis 8. Ihre Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Hände haben sie und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Mit ihrer Kehle geben sie keinem Laut. Ihnen gleich, also das ist sehr wichtig, ihnen gleich werden die, welche sie machen, und jetzt noch wichtiger, und alle, die auf sie vertrauen. Also alle, die auf dem Götzen vertrauen, werden ihnen gleich. Wir werden das, was wir anbeten. Bete ich Jesus an, werde ich wie Jesus, habe ich euch letztes Mal gesagt. Bete ich was anderes an, werde ich wie diesen Ding, was ich anbete. Wir würden gemacht anzubeten. Warum hat uns Jesus so gemacht? Ja, das ist, weil er wollte, dass wir wie er werden. Adam und Eva waren gemacht, wie Gott zu sein und ihm anzubeten. Und als der Satan zu ihnen kam, da hat er eine Alternative gegeben. Er hat gesagt, hey, ihr braucht nicht mehr Gott anbeten und so weiter. Ihr könnt selber bestimmen, was gut und böse ist. Ihr könnt selber über euer Leben entscheiden. Ihr braucht nicht mehr in diese Beziehung zu leben. Und damit kam Tod, damit kam Verderben. Der Dieb kam in ihrem Leben und was hat er gemacht? Er hat gestohlen, er hat geschlachtet, original griechisch heißt geschlachtet und verdorben. Und seitdem versuchte er immer wieder. Wir haben Gemeinschaft mit dem Dämonen, habe ich jetzt vorhin in Korinther gelesen. Korinther 10, 20, das, was Paulus sagte. Er sagte, er war so krass in seiner Aussage. Wenn du Götzen anbetest, du hast Gemeinschaft mit dem Dämon. Wenn du Jesus anbetest, hast du Gemeinschaft mit ihm. Es gibt keine graue Zone hier, versteht ihr, Geschwister und Freunde? Paulus sagt ganz radikal, er ist sehr radikal. Und warum? Weil es um unser Leben geht. Es kann uns unser Leben kosten. Und wir werden wirklich nicht dieses Leben in Überfluss genießen. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar Sachen zeigen, und zwar, dass ihr das seht, ich komme das nicht von irgendwo hier, und das Alte Testament war wirklich ein Kampf zwischen Gott und dem Götzen. Damals in Ägypten, die 10 Plagen waren wirklich, Gott hat wirklich damit die 10 Götzen, die 10 Götter von Ägypten bestraft. Und es war so ein Kampf, und damit hat er sich bekannt, den Ägypter bekannt, aber auch den Israeliten, weil die Israeliten wussten nicht, wer diesen Gott ist, was dem Mose auf einmal kam und sagte, ah, das ist jetzt, ich bin, den ich bin, diesem Gott. Und die erste Plage, das war Hapi, war das See vom Nil, das war die erste Plage, dass das Wasser wurde in Blut verwandelt. Und damit hat Gott wirklich den Gott, den Nils, damit irgendwie entlarvt. Er hat ihm gezeigt, was ist das? Er konnte seinen Nil nicht schützen vor Gott. Dann Hecate, die Göttin der Furchtbarkeit. Und sie hatte so einen Kopf eines Frosches. Und dann hat Gott wirklich Frosche über das Land kommen lassen. Er hat sie entlarvt und gezeigt, dass sie kann euch nicht beschützen, diese Göttin. Dann war Gott der Erde. Und er war verantwortlich über die Erde und Gott hat wirklich aus dem Staub der Erde die Mücken kommen lassen. Und er hat auch diesen Geb einfach bestraft und gezeigt, das ist kein, also euren Gott kann euch nicht schützen. Dann war die Kefri, sie hatte einen Fliegenkopf und sie war Gottes Schöpfung, Neugeburt. Und Gott hat wirklich mit diesem Stechfliegen die Ägypter bestraft und hat sich wirklich offenbart als der wahre Gott, weil der Pharao sagte, wer ist dieser Gott? Er hat nicht mal einen Namen. Und dann Hathor, es war ein Tier, eine Frau als Tier mit Hörner, war die Göttin der Liebe und des Schutz. Und dann kam der Viehpest, weil wirklich, also so auch Schutz von nicht nur von Menschen, sondern von Tieren hatte. Und da kam wirklich der Viehpest über das Land. Isis war die Göttin der Gesundheit und Frieden. Und dann waren die sechste Plage waren die schwarze Geschwüre. Die Ägypter wurden mit schwarzen Geschwüre bestraft und die Ärzte und die ganzen Priester konnten nichts tun, die Priester von dieser Göttin. Dann war Nut, die Göttin des Himmels, sie wurde so repräsentiert, dass sie wirklich das Volk schützt und das Himmel über Ägypten ist. Und da kam wirklich diese Plage, der Regen in Form vom Hagel über die Ägypter. Und da konnte sie diesen Götti nicht schützen. Und da war Seth, Gott, über Sturm und Chaos. Und dann hat Gott wirklich einen Sturm kommen lassen und dann ganz viele Heuschrecken über das Land Ägypten kamen und wirklich auch diesem Gott bestraft und entblößt und entlarvt ist. Der kann euch nicht schützen, euren Gott. Und dann war Ra eigentlich einer der höchsten Götter in Ägypten, der Gott der Sonne, und Pharao war gesehen als seinem Sohn. Und Gott hat wirklich 3 Tage Finsternis über das Land. Es gab noch nie in der Geschichte, also soweit wir wissen, es gab noch nie so viel Finsternis, 3 Tage lang Sonnenfinsternis über das Land. Und er hat damit auch gezeigt, Ra kann euch nicht schützen, er ist kein wahren Gott. Und dann Pharao zum Schluss, das ist die 10. Plage. Gott und Herrscher, er war gesehen als Gott, er war auch angebetet. Und er war der höchste Macht in Ägypten und der Sohn von Ra. Und Gott hat wirklich dann die 10. Plage, Tod aller Erstgeborenen inklusive seinem Sohn. Er hat Gott gezeigt, Pharao kann euch nicht schützen. Er ist der Herrscher, aber der wahre Herrscher ist Gott. Und das ist so einfach, um uns wirklich, dass wir das wirklich erkennen, wie Gott damals gewirkt hat in der Geschichte. Es war ein Kampf von Anfang an. Was oder wer sind die ägyptischen Götze für uns heute? Weil das ist wichtig, wie wir das anwenden. Versteht ihr, so wie die Israeliten, wir kamen auch aus Ägypten heraus. Als Christen sind wir aus der Welt herausgekommen. Das ist das, was mit den Israeliten damals passiert ist, das ist so ein Bild für unsere Rettung. Moses damals, Jesus ist unsere Retter. Die Taufe, also der Weg durch das Meer ist für uns die Taufe im Wasser. Das ist so Bilder, die damals irgendwie entstanden sind und wirklich unsere Rettung. Wir sind getauft, wir sind befreit aus der Sklaverei, neugeboren. Und wir sind wirklich zu Gottes Leute geworden und so. Und wir wurden gerettet von Jesus. Aber oft haben wir diesen Götzen hinter uns gelassen, das ist die Frage. Oder haben wir sie mitgebracht? Und wir sind so mit einem geteilten Herz rausgekommen aus Ägypten, weil viele im Lager damals sind mit geteiltem Herzen rausgekommen. Und wie viele sind mit Mose aus Ägypten rausgekommen und haben Ägypten noch in ihrem Herzen gehabt? Es geht um ein Ehepaar, der in einem Restaurant, ein Mann und Frau, die in einem Restaurant essen. Und die Frau bestellt für mehrere Personen und dazu kommen ihre Boyfriends, ihre früheren Geliebten dazu. Wer von euch würde so eine Frau heiraten oder würde gern mit so einer Frau verheiratet sein? Oder Mann, es kann auch andersrum sein. Warum? Sie sieht gut aus. Warum nicht? Warum glaubt ihr, Jesus wird für eine Braut kommen, die so viele Geliebten hat? Wir würden sowas nie heiraten, oder? Und mit jemandem so zusammen sein. Wir würden nicht so geteilt werden. Und sie sagte zu ihm, du bist mein Liebling. Eigentlich bevorzuge ich dich mehr als andere. Ich verbringe mehr Zeit mit dir als mit anderen. Würden wir sowas wollen? Nicht, wie ich will, also ich auf keinen Fall. Warum soll Jesus das wollen? Jesus ist ja perfekter als ich. Er hat alles gemacht. Ich habe mein Leben für meine Frau nicht gegeben. Aber er hat es gemacht. Er hat so viel mehr gemacht. Haben wir wirklich, wir sind zu Jesus gekommen, wir haben wirklich, aber vielleicht haben wir noch Götzen in unserem Herzen. Wir haben noch diese Geliebten von früher. Wenn wir wirklich eine Beziehung zu Jesus kommen, wir wirklich dieses Leben haben wollen in Überfluss, dann müssen wir diese Geliebten wirklich Tschüss sagen. Und das passiert durch Buße. Wenn wir wirklich noch was in unserem Herzen haben, wenn wir noch Götzen in unserem Herzen haben, die wir mitgebracht haben aus Ägypten, wir müssen sie wirklich da lassen. Wir können nicht so eine Beziehung, unser Leben, wir werden nicht so ein Leben leben und zu Ende kann es sein, dass Jesus kommen wird und wir werden so wie diese Jungfrauen, die zurückgelassen sind. Das ist wirklich, das ist mein Anliegen und das ist mein Herzensanliegen. Die Gemeinde wirklich weiß zu machen, es geht nicht. Man kann nicht ein Leben in Kompromiss leben, man kann nicht mit Götzen und mit Jesus leben. Und das war damals für das Volk Gottes genauso. Obwohl die Götzen Ägyptens hinter uns gelassen haben, kann es sein, dass wir uns einen goldenen Kahl gemacht haben. Das haben die Israeliten gemacht. Und wisst ihr, was die Israeliten damals gesagt haben? Die haben nicht gesagt, das ist der Gott Ra oder das ist der Gott Isis oder Iris oder einen anderen Gott. Die haben diesen goldenen Kahl gemacht und die haben gesagt, das ist der Gott, der euch aus Ägypten herausgeholt hat. Die haben eigentlich den Jahwe gemeint, aber sie haben sich selber ein Bild gebastelt von Jahwe. Sie haben gedacht, so sieht Jahwe aus. Sie haben nicht gewartet, dass irgendwie Moses kommt mit dem Wort Gottes, mit dem Gesetz und so und zeigt und ihnen wirklich offenbart, wie Gott ist. Dass er kein Bild von sich selbst haben will und so weiter. Und sie haben sich selber etwas gebastelt. Sie haben keine Zeit, auf Moses zu warten. Und die Frage ist, Geschwister, haben wir vielleicht auch unserem eigenen goldenen Kalb aus Gott gebaut? Falsche Bild von Gott zum Beispiel. Gott ist nur ein Gott der Liebe, so wie eine Art Weihnachtsmann. Er liebt uns und er liebt uns, egal was passiert. Gnade und Gnade und Gnade. Nein, Gott ist ein Gott der Liebe, aber er ist auch ein gerechter Gott. Hebräer sagt uns, er ist ein verzehrendes Feuer. Also wir können nicht, Gott ist kein Weihnachtsmann, kein Feuerwehrmann, kein Automat, wo wir einfach so was reinstellen und er gibt mir und er macht mir und er ist einfach, es steht mir zur Verfügung. Es geht hier um eine Beziehung. Es geht hier wirklich um einen Gott, der wirklich heilig, heilig, heilig ist. Der dreimal heilig ist. Und diesen Gott haben wir als unserem Gott. Und er möchte wirklich, er ist ein eifersüchtiger Gott. Ist gut, er ist in einer guten Art und Weise eifersüchtig, weil er weiß, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, um zu schlachten, um zu töten, um zu verderben. Und er ist eifersüchtig, weil er möchte, dass ich mein Leben nicht verloren gehe. Es ist meinetwegen eifersüchtig. Oder vielleicht haben wir wirklich einen gerechten Gott, einen strengen, unbarmherzigen Ritter. Wir sind vielleicht so richtig im Legalismus aufgewachsen und, oh, dieser Gott, und ich muss Werke tun, ich muss das und das tun. Vielleicht haben wir uns wirklich so einen goldenen Kalb aus Gott irgendwie gebastelt. Nein, Gott, er ist ein gerechter Gott, aber er ist auch ein liebender Gott. Er ist mein Vater. Er hat seinen Sohn für mich geopfert. Wir müssen diese Balance wirklich halten und wir dürfen nicht in eine Richtung oder in die andere gehen. Oder ich weiß es nicht, vielleicht Anbetungs-Maria oder von Heiligen. Wir haben wirklich in der Geschichte jetzt das passiert. Und ich habe jetzt nicht gegen ich spreche jetzt nicht gegen die Katholiken, aber ich komme aus dem orthodoxen Background bei uns in Rumänien und war glücklich, Maria und die heilige Anbetung war sehr stark da, weil die Menschen sich selber gebastelt haben, ein Bild von Gott. Und deswegen, wenn du solche Götzen und wenn ich solche Götzen habe in meinem Herzen, wenn ich ein falsches Bild habe von Gott, wir müssen wirklich zu Gott kommen. Wir müssen diese goldene Kalb zerstören. Wir müssen von Wort Gottes uns lehren lassen und wirklich in Gottes Gegenwart kommen und dass er uns ein richtiges Bild gibt von Gott. Der andere Gott in der Götzen in der Bibel, ein Gott war der Dagon, der Gott der Philister. Er war ein halb Mensch und halb Fischgott, wurde als Schöpfer der Erde und Flüsse und Meere gesehen und verantwortlich für all die Naturmächte. Zum Beispiel, wir sehen in der Bibel oft, wie diesen Kampf war und ich möchte euch vielleicht ein bisschen beschreiben, den Simson, kennt ihr noch den Simson, der hat damals diese 300 Füchse zusammen, irgendwie deren Schwänze gebunden. Und er hat sie einfach in dem Weizenfelde von Philister irgendwie gehen lassen. Also dieser Gott war auch verantwortlich für die Weizenfelde und er schützte die Natur und alles. Er war in Kontrolle. Und damit hat Gott ihnen gezeigt, nein, das ist einfach ein falscher Gott. Er kann euch nicht schützen davon. Und wir wissen aber auch, nicht nur das, sondern Gott hat auch den Tempel Dagons damals mit Simson zerstört. Wo Simson Buße getan hat, wo er wirklich Gott wieder bekannt hat und gesagt hat, es tut mir leid und gib mir wieder diese Kraft und so. Er hat wirklich wieder Gottes Gegenwart in sein Leben. Dann hat Gott wirklich auch den Tempel von Dagon zerstört. Genau, und das komme ich auch dazu, ja. Sehr gut. Also, willst du weitermachen? Nee. Aber es war meine Idee, er ist im selben Geist. Also so wie der Simson damals sind wir auch Gott geweiht. Und wir sind auch berufen, wirklich in dieser Welt den Gott bekannt zu machen. Aber wisst ihr, Simson hat im Kompromiss auch gelebt. Und er hat auch das mit dem Frauen, das wo er diesem Ast, weil er war in Nazaräa, das wo er diesen von dem Löwen gegessen hat, das dürft ihr nicht machen. Er hat ungehorsam getan und er hat in ungehorsam gehandelt, wo er diese Frau geheiratet hat. Und damit hat er sich selber geschadet. Und wir müssen wirklich auch aufpassen, weil wir sind auch Gefahr, wir laufen auch Gefahr, diese Ungehorsam. Es könnte sein, in Form einem was anzufassen, was wir nicht anfassen sollen. Oder eine Frau zu heiraten, den wir nicht heiraten sollen, und einen Mann zu heiraten, den wir nicht heiraten sollen. Und dann wirklich tun wir unser Leben in Gefahr. Und er hat damit seine Augen verloren, er hat damit sein Leben verloren. Natürlich hat Gott sich verherrlicht, auch in seinem Tod zum Schluss, weil er Buße getan hat, aber er selber, er ist so gestorben. Und genau wie der Bruder sagte, ich habe auch ein Bild, ich weiß nicht, ob du es siehst, das ist so, in dem der Dagon fällt vor der Bundeslade, so ein bisschen, die Bundeslade steht hier und die Philister haben damals die Bundeslade in den Kampf gegen die Philister, die Söhne Elis, die auch in Kompromiss gelebt haben, die wirklich auch so ungehorsam waren, hatten die Bundeslade getragen, sie sind umgebracht worden, dann die Bundeslade kam in die Hände der Philister und die haben es in den Tempel Dagons gebracht. Dass wir es verstehen damals. Damals war ein Kampf gegen Götzen gegen Gott. Und weil sie das gebracht haben, es hieß so, euren Gott ist jetzt kleiner, euren Gott muss unserem Gott dienen. Unser Gott ist jetzt größer als euren Gott und euren Gott kommt da mit der Bundeslade und er ist sozusagen, er unterordnet sich unserem Gott. Sie haben gewusst, sie haben auch einen Gott, aber er unterordnet sich. Und Gott hat sich wirklich gezeigt, nein, er ist der einzig wahre Gott. Und da haben sie den Dagon wirklich mit abgeschnittenen Händen und mit abgeschnittenen Kopf irgendwie dort gefunden. Die Hände waren das Symbol der Macht, der Kopf war Symbol der Weisheit und so weiter. Und da haben sie, Gott hat damals gezeigt, nein, ich bin der einzige wahre Gott. Er hat sich dem Philister offenbart. Obwohl die Israeliten irgendwie versagt haben, Gott hat sich selber verteidigt. Er braucht oft nicht Menschen, dass er sich verteidigt. Aber er hat uns wirklich eingeladen, mit ihm in Kampf zu ziehen. Und wirklich ihm zu offenbaren, hier in dieser Welt. Und so wie die Söhne Elis, ungehorsam und Kompromiss kann auch unser wahres Leben rauben, uns das Leben kosten. Und sogar, aber wenn wir in Gehorsam und in Kompromisslosigkeit, können wir dieses Leben in der Fülle genießen. Und das ist das, wo ich euch wirklich am Herzen legen will. Wirklich, also es geht ja nicht nur um, ich muss was für Gott tun. Wenn ich in Gehorsam und in Kompromisslosigkeit lebe, lebe ich für mich. Damit wird nicht Gott heiliger oder wenig heilig. Gott ist heilig, er bleibt heilig. Er wird nicht meinetwegen, natürlich kann ich schon auf seinen Namen Schande bringen, wie meine Kinder können Schande über meinen Namen bringen, das stimmt. Aber dadurch wird Gott irgendwie nicht unheiliger. Aber wir schaden uns selber. Wir haben auch noch den Kampf Davids gegen Goliath. Und das ist auch noch so in dem Kontext von Dagon. Dagon war immer noch den Gott der Philister damals. Und in diesem Kampf, wir wissen, dass der eigentliche Kampf war nicht der David gegen Goliath, sondern der Dagon gegen den Herr. Weil der Goliath sagte, wenn ich gewinne, dann seid ihr unsere Knechte. Und damals hieß ein Volk, der über einem anderen herrschte, dann haben sie auch ihren Götzen, also du musstest ihrem Götzen dienen. Sie haben einfach deine Tempel zerstört, deine Altare zerstört, alles. Und sie haben ihrem eigenen Götzen du warst gezwungen als Sklave, diese Götzen anzubeten. Und das war eigentlich der Kampf, diesen Kampf, damit hat Gott durch einen kleinen Jungen, durch einen kleinen Knaben den Dagons entlarvt. Er hat gezeigt, nein. Weil der David sagte, ich komme im Namen des Herrn. Er hat nicht selber gekämpft. Er hätte Wenn er in seinen Namen gegangen wäre, ich weiß nicht, ob er da gewonnen hätte. Aber er sagte, ich komme da in den Namen des Herrn. Und er hat gewonnen, weil der Name des Herrn viel stärker ist als der Name an alle anderen Götzen auf dieser Welt. Und durch Jesus, den Samen David, können wir auch jeden Goliath in unserem Leben überwinden. Und wir können wirklich so dieses goldene Zeitalter erleben in unserem Leben. Also die Zeit von David und Salomon, aber mehr von David, waren die goldene Zeitalter Israels. Und Gott will uns wirklich diese Leben in Überfluss geben. Aber das können wir nur, wenn wir wirklich überwinden. Jesus sagte, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Die Bibel sagt uns, in Christus. Oder in ihm sind wir mehr als Überwinder. Und Gott nimmt uns in Jesus in seinem Triumphzug. Was ist deine Goliath? Was ist die Goliath, der dich zum Sklave machen will? Oder der dich als ein Götzendiener oder als dich rauben will von diesem Leben. Kann auch sein, dass diese Götzenangst ist oder Wohlstand, Geld, Besitz, Mediakonsum, Sport, Alkohol, Sexualität, Pornografie, Schönheitswahn, Körperwahn. Wir leben in einer Zeit, wo wirklich das auch so sehr zum Götzen geworden ist. Andere Menschen können zum Götzen werden. Dein Mann, deine Frau, deine eigenen Kinder, du selber. Was ist dein Goliath? Ist meine Frage heute. Und wirklich, was dieser Goliath will, dir wirklich dieses Leben rauben. Das ist ein Dieb, der dein Leben rauben will. Dann haben wir Baal, den Gott, den Kananiter. Das war ein Gott des Himmels, herrschte über die Sonne, Regen, Blitz und Donner, die Erde und des Krieges. Als Elia sprach nach dem Wort Gottes, wie viele Jahre hat es nicht geregnet? 3 Jahre. Drei. So, also könnte auch 3,5 sein. Aber ich weiß von 3. Wir können nachher nochmal schauen. Das war Gottes Strafe gegen Ahab und das Volk, die wirklich Götzendienst ganz schlimm betrieben haben damals. Aber das war auch Gottes Strafe gegen diesen Götzen. Er hat damals gezeigt, euren Baal, der wirklich Herrscher ist über den Himmel, über Regen, über Blitz und Donner und sowas, kann euch nichts helfen. Und auf dem Berg Karmel hat dem falschen Gott, wurde so gedemütigt, weil ein Prophet, es waren wie viel, 450 plus 5 plus 400, 950 Propheten, sowas. Ein Prophet, 950 Propheten, Baal und Asherah, die Propheten von Asherah. Sie haben wirklich so 2 Altäre gemacht und dann haben sie gesagt, und dann haben sie dem Volk Israel gesagt, wollt ihr wirklich, welchem Gott wollt ihr dienen? Das Volk war ganz still, er sagte, jetzt wollen wir erst mal sehen, wer ist der wahre Gott. Und da hat sich Gott offenbart. Elia hat sogar noch viel Wasser auf dem Altar gemacht. Und diese Propheten haben geschrien und gebetet und die haben sich im Fleisch geschnitten und die haben stundenlang gerungen mit ihrem Gott Baal und Asherah und gefragt, bringt uns Feuer vom Himmel, lasst diesen Opfer irgendwie entbrannen, bringt das Regen und so weiter. Und es ist nichts passiert. Und Elia hat gebetet, nicht lange. Und Gott hat wirklich Feuer vom Himmel gesandt und hat damit den Baal entlarvt und gezeigt, Baal ist kein wahren Gott. Und er hat dann wirklich Regen auch gebracht und gezeigt, auf mein Wort kommt Regen und nicht auf Wort Baals. Und damit hat sich wirklich offenbart. Was ist heute unser Baal? Baal war damals so als auch wirklich mit diesem Stock und mit dem Blitz in der Hand, weil so ein Symbol der Macht, des Wohlstandes. Was ist heute unser Baal? Es könnte Besitz und Geld sein. Jesus nannte uns sogar den Dämon, der hinter all diesen Dingen steht. Er sagte, ihr könnt nicht den Mammon und Gott dienen. Das könnt ihr gar nicht. Entweder dient ihr Gott oder ihr dient Mammon. Ihr könnt nicht eurem Wohlstand und eurem Besitz dienen. Wir haben ja diesen Bild gesehen, was gezeigt wurde. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir alles so in Überfluss haben. Aber Gott will wirklich, dass wir ihm dienen. Er sagt ja auch in der Bibel, der Geldgier ist das Wurzel aller Böse in 1. Timotheus 6,10. Wie können wir uns von diesem Dieb schützen? Die Bibel sagt uns, sammelt euch Schätze im Himmel, weil dort, wo eurem Herz ist, da ist auch, dort, wo eurem Schatz ist, da ist auch eurem Herz. Also diesen Dieb möchte wirklich mein Leben rauben. Und wir leben, wie gesagt, in solch einer Gesellschaft. Oder Jesus sagte uns, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo wir diese Ordnung, wir haben es gewechselt. Wir trachten nach das, was uns Gott versprochen hat. Und wir erwarten, dass das, was uns Gott gesagt hat, dass wir trachten nach, uns Gott hinzufügt. Es funktioniert nicht. Gott wird das Wort Gottes nicht für uns verändern. Wir müssen wirklich nach dem Reich Gottes erst trachten. Und es ist, wie gesagt, jeder von uns hat eine Berufung. Jeder von uns hat eine Bestimmung im Reich Gottes. Und wo ist dein Herz? Ich muss mich fragen, wo ist mein Herz? Und wisst ihr, wie ihr das erkennen könnt? Ich sag's euch und ich sag's euch auch, weil ich weiß, da wo ihr eure Zeit und eure Energie, wo ihr eure Leidenschaft investiert, steckt das Herz dahinter. Es muss oft nicht nur das Geld sein, wie wir uns in Gottes Reich investieren. Es ist uns als Ganz. Wir müssen uns selber Gott hingeben. Wie ist die Zeit? Ich weiß nicht. Ja, noch gut. Ich will nicht überzeugen. Letztes Mal habe ich ein bisschen mehr gemacht und ich möchte euch nicht auf die Spanne. Also so. Aber versteht ihr, es ist wichtig, weil oft, und ich möchte jetzt nicht als für euch, ich möchte es allgemein sagen, wir haben viel mehr Zeit, wir schauen uns viel mehr an. Wir gehen zu einem Fußball-Match an und Stadion. Wir haben Zeit für so viele Dinge. Wir investieren Zeit und wir haben kein Problem. Manchmal gehen wir irgendwo hin und wir warten, wir sind auch rechtzeitig dort, halbe Stunde, eine Stunde. Und wir haben kein Problem, 2 Stunden dort zu sein oder irgendwie beim Theaterstück oder bei irgendwas. Und oft haben wir Probleme im Gottesdienst, oder wie spät es ein bisschen geht. Ich möchte euch jetzt nicht als Kritik, es ist auch für mich, in den Staaten, die machen nur eine Stunde Gottesdienst, ganz schnell weg. Wir haben nicht mehr das Zeit für das Wort Gottes. Wie soll Gott zu uns sprechen? Wir geben ihm nicht Zeit. Hey Gott, hast du diese Zeit? Gott, ich gehe. Nee, wir brauchen, versteht ihr? Und das zeigt sich, wo unser Herz drin ist. Das ist jetzt nicht Kritik an euch. Ihr müsst selber vielleicht überdenken manche Sachen. Auch als Gemeinde und so. Und ich nicht, weil ich jetzt nicht predige, ich muss euch predigen eine Stunde. Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, wo unserem Herz ist, da ist auch unser Schatz. Was wichtig ist für mich, da stecke ich dahinter, da habe ich Leidenschaft, aber was mir nicht wichtig ist, ich habe es gemacht, hinter mir. Wir müssen auch Geld und Besitz als Gottes Eigentum sehen und wir nur als Verwalter, wir sind Verwalter. Und Jesus sagte, wer treu ist im Kleinen, wird über vieles anvertraut. Und wenn wir treu sind mit dem Geld, treu sind mit dem Besitz, Gott wird uns vieles anvertrauen in seinem Reich. Dann war dieser Gott des Krieges, was ist heute diese Macht und Krieg, was er war, was kann das sein? Es gibt so, heutzutage wir trachten nach Macht, nach Ansehen und oft, wir haben so Streit und Eifersucht zwischen uns in Gemeinden, aber auch nicht nur in Gemeinden, auch in der Welt. Zum Beispiel wollen wir ein größeres Auto oder ein größeres Haus. Wir haben ja im Kontext von Besitz geredet. Ein Urlaub gehen überall und wichtige Positionen in Firma und Politik und so weiter. Also nicht gegen Urlaub, nicht gegen ein Auto oder ein Haus, versteht ihr mich nicht falsch. Gott will und er möchte uns geben. Aber wenn es kann zum Götzen werden. Das kann zum Götzen werden. Da kann ich meine Energie, meine Zeit, alles dort investieren. Das ist mein Götzen. So kann ich wirklich das sehen. Und wenn mir das wirklich das Leben raubt, dieses Leben, was Gott mir geben will. Zum Beispiel in der Ehe und Familien, Streit, Eifersucht, Machtkämpfe, Kontrolle, wer den anderen dominiert, häusliche Gewalt, Scheidung und so weiter. Das passiert einfach, weil dort ich vielleicht den Götzen bin oder da ist vielleicht jemand anderer. Also ist es nicht Gott wirklich das Zentrum? Oder in der Gemeinde, ich kenne nicht also eure Situation in der Gemeinde, aber es ist oft Machtkämpfe, Kontrolle, Position, gegen Autorität irgendwie sein, streitsüchtig, Spaltungen verursachen und so weiter. Und das passiert einfach, weil wir Götzen in unserem Herzen haben, weil wir wirklich selber uns wichtig sind, weil nicht Gott der Herr ist, weil wir uns nicht seiner Autorität unterordnen, weil wir uns nicht der Autorität des Pastors und des Leiters unterordnen oder in Familien der Autorität des Mannes und so weiter. Und Frau und Kinder. Wie können wir uns von diesem Dieb schützen? Wir müssen lernen, dankbar zu sein. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen nicht dankbar sind. Sie sind nicht dankbar für das, was sie haben. Sie sind nicht dankbar für das, was Gott in ihr Leben gemacht hat. Ich sage oft, manche Menschen, nicht mal Gott kann zufriedenstellen. Wir müssen lernen, dankbarer zu sein. Ich bin dankbar für Patrick und für Ruth, weil sie sind für uns so ein Segen. Sie waren schon immer als Familie, sind nur Trauzeugen und sie waren für uns ein Segen. Ich bin dankbar für meine Frau, ich bin dankbar für meine Kinder, ich bin dankbar für das, was Gott in meinem Leben gemacht hat, für meine Arbeitsstelle, für so viele Sachen. Und ich schaue nicht nur immer diese leeres Glas, aber mein Glas ist halb leer. Es ist halb voll. Wir schauen oft, was wir nicht haben. Und wir trachten nach diesen Dingen, ich habe das nicht, ich will mehr. Und damit rauben wir uns von diesem Leben. Wir haben dieses Leben in der Fülle nicht. Paulus sagte, ich habe gelernt, zufrieden zu sein in jeder Lage. Und Sprüche 15,15 sagen uns, ein dankbares Herz hat immer ein Festmahl. Wir müssen uns in der Ehe so lieben, auch wirklich um das diesen Götzen irgendwie keinen Raum zu geben, wie Gott uns gesagt hat, wir sollen uns lieben. Der Mann soll die Frau lieben, wie Jesus liebt die Gemeinde. Und die Frau muss den Mann respektieren und sich ihm unterordnen, wie die Gemeinde, die wahre Gemeinde, sich Jesus unterordnet. Wir leben in einer Zeit, Geschwister, wo die Rollen sich so verteilt haben. Und wir haben gedacht, wenn die Frau sich unterordnen muss, aber die Frau ist irgendwie nicht mehr so wichtig oder es ist irgendwie, und das wurde ja missbraucht in der Geschichte, das gebe ich zu. Aber das heißt nicht, das ist einfach nur eine Rolle. Die Frau hat eine andere Rolle als der Mann und der Mann hat eine andere Rolle als die Frau. Und Autorität ist von Gott gegeben. Da kann ich nicht dafür. Jesus sagte ganz klar, also Paulus sagte uns in Korinther 11, es ist Gott der Vater als der Haupt, Jesus als der Haupt, der Mann als der Haupt, und dann die Frau, und dann kommen die Kinder und so weiter. Das ist die Autorität von Gott. Das sind die Rollen, die Gott verteilt haben. Wenn ich nicht unter dieser Autorität bleiben will oder dieser Autorität irgendwie mich nicht unterordne, das Problem ist, ich laufe Gefahr. Weil Autorität ist da, dass es alles gut funktioniert, aber es ist auch da zum Schutz. Viele verstehen das nicht. Autorität wurde zum Schutz gedacht. Es ist wie in einer Armee, wenn ich jetzt in einer Armee, in einem Kampf bin und wir sind in einem geistlichen Kampf, das habe ich auch letztens euch gesagt. Wenn ich in einer Armee bin und mich nicht unterordne und ich laufe, ich bleibe nicht mit dem Front, ich muss mich nicht in meinem Generäle und meinem Offiziere unterordnen, ich gehe jetzt mal, ich dreh mein Ding, dann laufe ich Gefahr, mein Leben wirklich getötet zu werden. Und genau so ist das auch in der geistlichen Welt. Autorität ist da, um mich zu schützen. Es ist nicht da, um mich irgendwie nimm mir meine Freiheit und so weiter. Nein, es ist für deinen Schutz, für dein Wohl, es ist gut für uns. Und auch so, die Autorität in der Gemeinde ist wichtig. Wir müssen uns auch die Autorität in der Gemeinde unterordnen. Oft haben viele Menschen Probleme mit der Autorität in der Gemeinde, sich zu unterordnen, weil was hat er mir zu sagen? Oder er ist noch jung und so, was weiß er oder so. Nein, Gott hat ihn gesetzt. Und auch wenn er manchmal Fehler macht, der wird vor Gott verantwortlich sein. Aber du bist berufen, dich ihm zu unterordnen und wirklich seine Autorität zu respektieren. Und wir müssen auch andere dienen und damit wirklich geben wir diesen Raum keinem Götzen. Baal hatte diesen Stock. Jesus hatte einem Handtuch nach dem Abendmahl. Er hatte keinen Stock. Der Handtuch ist Symbol. Eine Leiter, auch eine Leiter im Haus, in sein Haus, also als Mann, wenn er jetzt, oder auch als Frau und so, die Kinder und so weiter, aber auch in der Gemeinde. Das Symbol dafür ist ein Tuch. Es gibt noch Aschera, das ist eine andere Göttin, das war die Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit. Und das war Baal und Aschera, das waren die Götzen, die mit dem Israeliten ganz viele Probleme hatten. Und bis zu dem babylonischen Gefangenschaft, sie haben wirklich immer diese Götzen angebeten, dann kamen sie zu Gott, Götzen angebeten, kamen sie zu Gott, Gott hat sie bestraft, wirklich diese hin und her, hin und her, hin und her. Und wirklich, sie war als Ehefrau der Baal gesehen, die Ritual, die Anbetung beinhaltete Musik, Tanz, sakrale Prostitution, hetero und homosexuell, Sexorgien. Und wir wissen, dass, wie gesagt, dass Israel immer wieder den Aschera irgendwie mit ihr Götzendienst getrieben hat. Was ist die Aschera heute? Oder was ist heute, was sind diese Götzen? Sexualität ist ein Götzen heute geworden. Sexualität ist zum Götzen geworden. In einer großen Umfrage hier in Deutschland vor ein paar Jahren haben die meisten gesagt, Sexualität ist wichtiger als Religion. Dann heutzutage wird Sex getrennt von Liebe und von der Ehe. Deutscher Philosoph, also gegenwärtiger Philosoph unserer Zeit, sagte, es ist unlogisch, dass Sex und Ehe und Liebe zusammenbleiben. Wir müssen sie trennen. Wir sind überall bombardiert mit Sexualität heutzutage. Auf die Straße, in Kaufhäuser, im Fernsehen, in Werbungen, im Internet und so weiter. Das Motto lautet Sex Sales. Sex Sales. Durch Sex kann man viel verkaufen. Wir leben mitten in einer sexuellen Revolution. Die LGBT-Bewegung hat sich vorgenommen, die Welt zu verändern. Wie können wir diesem Dieb entkommen? Ich weiß, der Bruder hat auch letztens mit der Heiligung, ein Bruder, der bei euch war, hat über Heiligung gesprochen, auch in dem Kontext der Sexualität hat er gesprochen. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Sache, wo wir wirklich uns schützen müssen. Paulus ermahnte Timotheus zu fliehen von der Begierde der Jugend. Jesus sagt das in dem neuen Bund, wenn wir eine Frau, und ich würde auch ein bisschen dazu sagen, einen Mann anschauen und ihn begehren in unserem Herzen, haben wir schon Sünde mit ihm begangen. Alten Bund war wirklich die Tat an sich. Neuen Bund war nicht mehr die Tat an sich, sondern nur wenn ich in meinem Herzen dann jemanden begehre, dann habe ich schon mit dieser Person Ehebruch begangen. Es gibt die drei wichtigsten Barrieren und das sind, die erste Barriere sind die Augen. Ich muss meine Augen schützen. Ich darf nicht alles angucken. Als Mann, als junger Mann. Ich darf im Internet nicht überall surfen. Es gibt so viel Werbung, so viele Sachen, wo wirklich, die sind ja auch gezielt gemacht. Es gibt Millionen, aber Millionen von Seiten von Pornografie, wo Menschen wirklich, und damit wird ein Appetit entstanden, den niemand stehlen kann. Keine Ehe, keine Frau, niemand kann so einen Appetit stehlen. Es entsteht ein Appetit, den niemand stillen kann. Und deswegen ist das so schlimm, diese Sucht. Die Augen, es sind sehr wichtig, was ich mir anschaue. Ich darf nicht immer meine Augen irgendwie wandern lassen, sondern ich muss gezielt aufpassen. Natürlich, manchmal kann man nicht, aber man darf nicht einen zweiten Blick schauen. Man muss versuchen, wirklich so wachsam zu sein. Dann das Verstand. Ich darf nicht zulassen. Luther sagte, also die Gedanken kann ich ja nicht kontrollieren. Sie sind ja wie Vögel, die über meinem Haus kommen und sich da mal hinlegen. Aber ich kann sie verhindern, dass sie sich dort Neste bauen. Ich kann es verhindern, dass diese Vögel dort Neste bauen. Das heißt, ich darf nicht in diese Gedanken fallen. Oh, wie wär's? Wie wär's? Vielleicht wär's doch gut. Oh, sieht doch gut aus. Sie ist nett. Sie ist auch geistlich oder ich weiß es nicht. Es gilt für beide Sexe hier, nicht nur für Mann, auch für Frau. Und dann, diese Barrieren muss ich wirklich, ich darf diese Gedanken nicht. Und wenn vielleicht auch, wenn alle diese Barrieren fallen, diese zwei Barrieren, kommt ja die Barriere des Herzens. Ich darf das nicht in meinem Herzen zulassen. Ich darf nicht zulassen, da muss ich wirklich mein Herz schützen. Die Bibel sagt, schütz dein Herz mehr als alles andere, weil es aus ihr kommen alle Quellen des Lebens. Mein Herz muss geschützt sein. Und wie? Mein Herz gehört meiner Frau, mein Herz gehört Gott. Also ich muss es schützen, ich darf das nicht da drin. Auch wenn ich mal im Gedanken, ich vielleicht zum Ringen habe, mein Herz muss geschützt sein. Weil wenn auch diese Barriere fällt, dann habe ich Sünde begangen. Also indem wir die Sexualität auch in unserer Ehe genießen und daran wachsen, ist es wichtig, dass wir wirklich in der Ehe die Sexualität, was Schönes ist, wurde von Gott gegeben. Wir dürfen genießen, wir dürfen darin wachsen, aber wir dürfen es nicht außerhalb der Ehe, weil da ist wie ein Feuer, der außerhalb einer Stelle ist, der kann auch so viel verzehren und so viel Schlimmes bringen. Wir müssen auch diese Zeitfenster kennen. Mann und Frau haben verschiedene Zeitfenster. Zum Beispiel, Paulus sagte, ihr sollt euch nicht enthalten, nur wenn ihr Zeiten des Gebets und des Fastens wirklich euch nehmt. Aber ihr sollt euch nicht voneinander enthalten. Ihr seid nicht der Herr über des eigenen Körper. Das heißt, meine Frau ist der Herr über meinen Körper und ich bin Herr über den Körper. Das heißt nicht, ich bin jetzt, ich zwinge sie oder sowas. Aber Paulus sagte damit, ihr sollt euch nicht enthalten, weil es gibt so einen bestimmten Zeitrahmen und dann könnt ihr auch versucht werden. Mehr versucht als normal. Und das müssen wir uns kennen als Mann und Frau, unsere Zeitrahmen und Zeitfenster. Außerdem, Paulus sagte, wir sollen wirklich auch enthalten. Manchmal müssen wir uns enthalten. Es gibt Zeiten als junger Mann, man muss sich enthalten, aber auch als verheirateter Mann muss man sich enthalten. Und das sind auch eine Sache, wo wir wirklich auch lernen müssen, um wirklich uns von diesem Dieb zu schützen. Und oft müssen wir auch Hilfe suchen. Wenn wir Probleme haben mit Pornografie, wenn wir wirklich in diesen Sucht gefallen sind, wir können gerettet werden. Das heißt nicht, es ist unmöglich. Es ist stark, eine starke Sucht. Es ist ja oft wie mit anderen Drogen, ganz stark. Dopamin wird in unserem Gehirn gepumpt, wenn wir das tun. Das ist, Dopamin wird auch, wenn wir Drogen nehmen, wenn wir andere Glücksspiele spielen und so weiter, und wird auch bei Pornografie diese Dopamin in unserem Gehirn gepumpt. Es ist so ein Cousin von dem Hormon Endorphin, dieses Glückshormon. Wir dürfen Seelsorge suchen. Es gibt Menschen, die wirklich spezialisiert sind. Es gibt Organisationen, die mit sowas spezialisiert sind. Und wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Dieb unser Leben raubt und uns tötet. Es kann uns sogar töten und verderben. Ein anderen Götzen, und damit möchte ich noch zu Ende kommen, es ist das Unterhaltungsindustrie. Also damit würde ich Filme, Musik, Sport, Stars, Internet und so weiter genannt. Heutzutage das Internet, das Smartphone. Ich habe ihn einfach nur mitgebracht, hier, um euch zu zeigen. Wir dienen dem Smartphone. Er macht ein Pip und wir schauen es. Ups. Er sagt ihm was und wir schauen. Das ist ja wie wir anbeten eigentlich. Ja, was sagst du? Was? Es ist oft so. Es ist oft so. Menschen heutzutage gehen irgendwo hin, Smartphone. Im Restaurant war ich mit meiner Frau vor kurzem. Ihr Paare, sie da, er da. Ja, wir dienen diesen Dingen. Es ist ein Götzen. Und es raubt unserem Leben. Es macht uns abhängig. Und natürlich brauchen wir es. An sich ist es ja nicht schlecht. Geld ist nicht schlecht. Also ich möchte mich nicht verstehen. Ich predige Armut oder irgendwas. Nein. Also Gott gibt diesen Dingen, dass wir uns freuen, dass sie uns dienen und nicht, dass wir ihnen dienen. Aber wenn wir ihnen dienen, das sind jetzt unsere Götzen geworden. Zum Beispiel Filme kosten heute Hunderte von Millionen und machen auf doppelt, dreifach und so viel Gewinn. Und viele Christen verbringen viele Stunden, schauen sich Filme an, Netflix und Co. Und eine Woche sind voll, stundenlang. Und wie gesagt, haben oft in der Gemeinde, wir müssen gehen. Vielleicht fängt ein Film an oder so. Oder nein, wir essen und dann schauen sie einen Film an. Nein, also versteht ihr mich? Wir haben keine Zeit für das Geistliche. Und das zeigt uns, wo unsere Götzen sind. Ich weiß nicht, ich kenne euch nicht, aber ihr müsst euch prüfen. Weil das raubt von euch diesem Leben den Überfluss. Gott will uns dieses Leben geben. Jesus hat es uns versprochen. Er will seinen Schafe dieses Leben geben. Und ich möchte wirklich, dass ihr als Gemeinde dieses Leben erfahrt. Und ich möchte das Leben erfahren. Ich möchte euch von meiner Erfahrung berichten. Ich habe einen Traum gehabt. Und in diesem Traum war ich in einer Gemeinde und der Leiter dieser Gemeinde, der ist so durch die Gemeinde gelaufen. Und ich habe mit einer Frau dort geschlafen. Es waren mehrere, die dort mit einer Frau geschlafen haben. Und das hat mir damals Gott gezeigt, was mein Götzen war. Das war ja nicht in sexuellen Sachen, aber es war ihr Bruch. Das war ihr Bruch und ich hatte Problem mit, ich hatte ein Götzen in meinem Herzen. Und Gott hat mir wirklich gezeigt, was mein Götzen war. Und ich wusste ganz klar, Ich wusste, dass es, er will mir nicht sprechen, weil ich, es war kein jetzt sexuelle, es war ein Götz in meinem Herzen. Und dieser Pastor, wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist da gelaufen, er hat keinen Ehebruch begangen. Er war der Einzige, der nichts getan hat. Aber er ist gelaufen, er hat nur geguckt und gelacht. So. Oft sagen Pastoren nicht. Sie sprechen nicht diese Dinge an. Weil sie haben, hey, vielleicht mögen mich nicht mehr die, also wenn ihr mich nicht mehr mögt, ist okay. Aber ich möchte euch wirklich bewusst machen, wie schlimm das ist für Gott. Es ist wie Ehebruch. Also Ehebruch vor Gott. Ich, so wie diese Frau, ich tue Ehebruch, ich begehe Ehebruch mit Jesus. Er ist mein Verlobter. Ich soll mich vorbereiten für ihn. Und ich gehe heute mit diesem Geliebten, morgen mit dem anderen Geliebten. Oder ich habe wirklich nur einen Geliebten nur zu ihm. Oder vielleicht zwei, oder ich weiß es nicht. Wir müssen uns fragen, ist das vielleicht Internet? Es gibt, also die Jugendlichen haben wirklich Probleme damit. Und nicht nur die Jugendlichen. Wir haben auch als Gemeinde nicht gelernt, damit umzugehen, weil wir müssen selber Vorbilder sein. Vorbilder für die Jugendlichen, Vorbilder für unsere Kinder. Weil das raubt uns unserem Leben. Und auch Musik zum Beispiel ist auch ein Problem. Ein schottischer Philosoph sagte, lass mich die Lieder der Nationen schreiben und ich werde sie alle regieren. Viele sind von Musik und von Stars und von Filmstars so und von königlichen Familien irgendwie so vernarrt in solche Geschichten und Musik ist zu ihrem Lebensstil. Rapper richtig leben dieses Lebensstil, Rocker und so weiter. Das beeinflusst die Menschen und das macht sie wirklich abhängig. Und wie ich euch auch vorhin gesagt habe, Sport ist eine wichtige Götzin in unserer Zeit und Körperkultur. Heute heißt es nicht mehr Kleider machen Leute, es heißt immer noch Kleider machen Leute, es heißt Körper machen Leute. Tattoos, Fitnessstudios. Schönheits-OPs, das ist zum Götzen. Wir haben unsere Körper zum Götzen etabliert. Wir beten sie an. Ich habe jetzt, also versteht ihr mich nicht falsch, ich spreche jetzt nicht irgendwelche Dinge. Ich glaube, es ist okay, du kannst im Fitnessstudio, du kannst Sport machen. Es ist wichtig, dass du dich gesund ernährst, dass du Sport treibst und so weiter. Aber das kann auch zum Götzen werden. Das kann wirklich wichtiger sein als Gott oder andere Sachen. Wie Sport. Nicht umsonst heißt das in Deutschland Fußballgott. Ne? Die Leute nennen das nicht die Kirche, das hat nicht die Kirche gesagt. Sie nennen das Fußballgott. Warum? Weil das für die Menschen eine Religion geworden ist. Und sogar viele Christen sind auch in das drin. Boah, sind noch dabei, wenn so ein Match ist, so in der Gemeinde und so. Das war ja langweilig wieder. Okay, ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte euch fragen und mich fragen, ich möchte euch provozieren und sagen, lasst den Heiligen Geist euch zeigen, wo eure Götzen sind. Also ich kann euch nicht sagen, ich kann ja auch nicht die Finger bei niemandem, und das ist auch okay so. Aber wenn ihr wirklich dieses Leben in Überfluss genießen wollt und wirklich Jesus hat uns dafür erschaffen, und wie Jesus zu werden, in diese Berufung hineinzukommen, wir wollen Bedeutung haben in unserem Leben. Wir wollen, dass wir was tun, was zählt. Wir wollen was tun, dass unser Leben eine Bedeutung, ein Abenteuer ist. Wir sind hungrig nach Leben. Wir auch und die Menschen nach draußen auch. Wir sind alle hungrig nach Leben. Wir wollen dieses Leben in Überfluss haben. Aber diese Diebe können uns dieses Leben rauben. Ich weiß nicht, was deine Götzen sind. Ich kann immer, was mich angeht, ich weiß, wo ich Probleme habe, wo ich zu kämpfen habe. Aber wisst ihr, ist wichtig, dass wir diese Altäre zerstören. Weil wo die Menschen die Altäre zerstört haben, diese Götzen zerstört haben, haben sie wirklich Gottes Liebe erfahren. Sie haben Gottes Gegenwart erfahren. Sie haben wirklich, sie wurden von Gott, Gott hat sie richtig gesegnet. Und sie haben wirklich dieses Leben in Überfluss genossen. Ich will, dass wir aufstehen und ich möchte mit uns zusammen beten. Jetzt zum Schluss. Und wenn du, ich will nicht, dass du deine Hand hochhebst. Das ist zwischen dir und Gott. Wenn der Heilige Geist dir was gezeigt hat in deinem Herzen, was da nicht gehört, dann schmeiße es raus. Nimm dir wirklich, gerade jetzt, wo du bist, nimm dir vor, ich will das nicht mehr. Jesus, hilf mir. Heiliger Geist, hilf mir, diese Altäre zu zerstören. Ich will als ein Überwinder leben. Ich will dieses Leben in Überfluss haben. Ich will wirklich das schmecken und ich will wie Jesus werden. Oder wenn du zu Hause, nach Hause gehen musst und dich von Sachen trennen musst, tu das, weil das raubt dir dein Leben. Das kann dir wirklich sogar deine Ewigkeit kosten. Das heißt, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, dass meine Schafe Leben haben, und zwar Leben in Überfluss. O Herr Jesus, danke dir für deine Versprechung. Du bist gekommen, dass wir Leben in Überfluss haben. Du bist gekommen, dass deine Schafe, dass deine Gemeinde, auch hier in Ettenheim, dieses Leben in Überfluss schmecken. Und ich bitte dich für die Menschen, die sich heute wirklich bewusst waren, was ihre Götzen sind. Ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, Vater, dass sie wirklich sich von diesen Götzen trennen. Du möchtest ihnen dieses Leben schenken. Du möchtest uns dieses Leben schenken. Du kannst es kaum abwarten. Aber unsere Sünden, unsere Götzen stehen zwischen uns und dir. Und sie verbergen dein Angesicht und du kannst nicht wirken. Wir haben das gesehen in der Geschichte Israels, wie oft wirklich sie mit Ehebruch begangen haben, geistlicher Ehebruch. Und wir wollen uns wirklich von diesem Geliebten, von diesem Götzen trennen. Hilf uns bitte, Jesus. Hilf jeder hier in der Gemeinde. Segne du die Gemeinde in Ettenheim, segne den Pastor, segne wirklich die Ältesten, segne hier die Gemeindeleitung wirklich. Hilf ihnen wirklich so bewusst zu leben, selber ein Leben ohne Kompromiss, ohne Götzendienst, Vater, und wirklich ein Vorbild sei für diese Gemeinde. Und wirke tun das Leben jeder Einzelne. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Leben in Überfluss erleben, dass wir wie Jesus werden und dass wir uns alle zusammen in die Ewigkeit treffen. Amen.